Ja, ich glaube, dass da, ich möchte jetzt nicht als Politiker reden, denn ich bin Vorstandsvorsitzender des UKE. Also die einfache Antwort ist, ja, wir hätten gerne einfach eine vollauskömmliche Infrastrukturfinanzierung. Genau. Und wir wundern uns auch, warum es nicht stattfindet. Andererseits kenne ich auch die Nöte von Herrn Dressel und auch den Wunsch, dass man die Stadt möglichst entschuldet mit der Zeit, weil dann weniger Zinsausgaben anfallen und man dann irgendwann wieder mehr Spielräume hat. Mhm. Und deshalb bleibt es halt am Ende ein Diskussionsprozess.
Entscheider treffen Heider.
Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind.
Jetzt bei uns im Podcast.
Herzlich willkommen, ich bin Lars Heider. Heute habe ich einen Mann zu Gast, der von sich sagt, dass Heile machen sein Ding sei. Er ist in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen und führt heute ein Unternehmen mit knapp 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und er bekommt dafür ein Gehalt, das jeder dieser Mitarbeiter und jede dieser Mitarbeiterin kennt, weil es öffentlich ist, die ganze Stadt kennt es. Überhaupt spielt Geld für ihn im Moment eine wichtige Rolle. Denn wie es finanziell mit dem Unternehmen weitergeht, das er leitet und das im wahrsten Sinne des Wortes für eine Stadt wie Hamburg überlebenswichtig ist, ist eines der dominierenden Themen. Für meinen heutigen Gast, für Christian Gerloff, den Vorstandsvorsitzenden des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf, kurz UKE. Lieber Herr Gerloff, ich freue mich sehr, dass das heute geklappt hat. Und ich muss gleich am Anfang mal sagen, dass ich eigentlich immer darauf gewartet habe, die fast 14 Jahre, die ich jetzt beim Hamburger Abendblatt bin, dass Sie eines Tages mal der Chef des UKE waren. Für mich waren Sie immer dieses Gesicht des UKEs. Ich kann gar nicht sagen, warum. Immer wenn ich mit dem UKE zu tun hatte, tauchten Sie irgendwie auf als ärztlicher Direktor, als Chefarzt. Und ich habe mich gefragt, irgendwie hatten Sie das auch immer schon so im Kopf? Eines Tages, da trete ich nochmal an und will es wissen und will tatsächlich Gesamtleiter dieses Klinikums werden?
Also tatsächlich war mir das völlig fern, als ich hier in Hamburg 2006 angefangen habe. Denn ich bin mit völliger Überzeugung und totaler Begeisterung Neurologe, als solcher auch hierher gekommen und hatte dann eine tolle Zeit. Und dann kam es aber so, dass ich 2013 zum stellvertretenden ärztlichen Direktor des UKE wurde. Und da erinnern sich vielleicht noch einige dran, dann war es ja tragischerweise so, dass mein damaliger Vorstandsvorsitzender, Herr Professor Zeitz, leider verstorben ist, recht unerwartet. Und dann war ich auf einmal Vorstandsvorsitzender.
Mhm. Das war kommissarisch.
Kommissarisch, genau. Und das war gerade die Zeit, in der wir das Kinder-UKE finanziert und dann gebaut haben. Und da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch auch toll, wenn man sich um das Gesamte kümmern kann. Hatte aber gleichzeitig eben relativ viele Projekte in der Neurologie, in den Neurowissenschaften, in der Hirnforschung, die ich dann nicht aufgeben wollte. Und deshalb habe ich nach 1,5 Jahren dann gesagt, ich mache jetzt mal wieder Neurologie, bin aber Stellvertreter geblieben.
Und was war dann für Sie die Entscheidung, dann irgendwie so um 2022 muss es ja gewesen sein, zu sagen, jetzt werfe ich mich noch mal ins Rennen. Man muss wissen, so ein Chefposten bei einem Universitätsklinikum wie dem UKE, das ist jetzt, da ist man nicht allein auf weiter Flur. Da gibt es sehr, sehr viele Menschen, die das werden wollen. Was hat Sie damals dann bewogen zu sagen, jetzt gehe ich noch mal rein in diesen Wettbewerb, aus dem Sie ja auch als zweiter oder dritter Sieger hätten hervorgehen können?
Ja, halb zog es ihn, halb sank er hin. Einerseits war es eben so, dass ich im Bereich Neurowissenschaften, Neurologie sehr viel von dem erreicht hatte, was ich mir vorgestellt hatte mit meinem Team. Und dass auch das Team langsam immer stärker wurde, sodass ich gedacht habe, ja, die schaffen das auch. Und der andere Punkt war, dass ich viele Entwicklungen gesehen habe durch und nach der Pandemie, die mir nicht so richtig gut gefallen haben. In der Struktur des UKE auch einfach ein paar Aspekte, Innovationsfreudigkeit, Geschwindigkeit von Prozessen, Organisation von Prozessen. Viele Dinge, da dachte ich, Mensch, vielleicht engagierst du dich fürs große Ganze. Und ich gedacht, okay, dann versuchen wir das mal.
Und das hat geklappt. Und Sie haben in dem Fragebogen, den ich allen schicke, geschrieben, dass Sie als Schüler und Student sehr unbequem gewesen seien. Also offensichtlich müssen Sie unbequem gewesen sein. Unbequem wäre jetzt vielleicht das letzte Wort, was mir zu Ihnen einfallen würde. Also ich habe Sie immer erlebt als jemanden, der sehr nahbar, sehr freundlich, sehr höflich, eigentlich immer fröhlich war. Waren Sie damals anders oder kenne ich nur diese andere Seite nicht?
Ich glaube, Sie kennen die andere Seite nicht. Ich glaube, die andere Seite die geht tatsächlich eher von mir nach oben. Also ich glaube, viele, die das Gefühl hatten, sie sind mir vorgesetzt oder bestimmen über mich, haben dann immer wieder erkennen müssen, dass ich vielleicht dann doch nicht so ganz einfach zu kontrollieren bin. Mir geht es um die Sache und wenn ich Überzeugungen habe, stehe ich dafür ein. Und das ist dann vielleicht in der Perspektive, aus Lehrer- oder Dozentenperspektive, nicht immer so einfach. So war das gemeint. Mhm.
Ist aber jetzt, da Sie jetzt ja ganz oben sind, da über Ihnen, gut, kommt natürlich noch die Wissenschaftsbehörde, Wissenschaftssenatorin, neue Wissenschaftssenatorin. Aber das ist ja ein gutes für alle Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist ein gutes Signal. Weil sie leben das vor, was auch am UKE sein soll, freundlich miteinander umgehen, höflich miteinander sein, flache Hierarchien, was ja in einem Krankenhaus etwas Besonderes sein kann, also in der Vergangenheit ja nicht immer so war.
Die Zeit in der Medizin, in der eine oder einer an der Spitze steht und alles besser weiß, die sind vorbei. Und das hat viel damit zu tun, wie sich das Fach entwickelt oder die Fächer entwickelt haben. Wir sind einfach im wissenschaftlichen Fortschritt so weit vorangeschritten, dass in einem Fach, wo es mal früher 2, 3 Standardtherapien gab, es heute 300 gibt. Und dafür braucht man dann einzelne Spezialistinnen und Spezialisten, damit das gut repräsentiert wird, gerade in der Unimedizin. Also das heißt, die Komplexität der Fächer ist groß geworden. Und wenn man es richtig spielt, braucht man dann Menschen, die sich gegenseitig respektieren und gemeinsam führen. Und das ist das eine. Das andere ist, wir haben wirklich ein hohes Stresslevel in der Universitätsmedizin, generell in der Medizin. Mhm. Und am Uniklinikum macht man extrem Medizin. Dafür braucht man Menschen, die glücklich sind, die happy sind. Ansonsten kann das im Team nicht funktionieren.
Wie macht man das? Wie schafft man diese Atmosphäre, dass die Menschen, die, wie man so sagt, ja eine extra Meile gehen, die im Zweifel auch nicht auf die Uhr gucken, dass die tatsächlich sagen, aber ey, dafür, es lohnt sich hier, macht es so einen Spaß zu arbeiten. Das ist ja ein langwieriger Prozess, das kann man vorleben, man kann so sein wie Sie, aber das heißt ja nicht automatisch, dass das ganze System dann gleich so ist.
Das stimmt, aber ohne Vorleben wird es schwierig. Also ich denke schon, dass es davon abhängt, dass man selber wirklich begeistert ist von seiner Sache. Und der nächste Punkt ist, ich bin ja total darauf angewiesen, dass alle ihren Beitrag dazu leisten, dass sie das System jeden Tag ein bisschen besser machen. Und dafür muss man Wertschätzung zeigen. Und nicht nur durch Abwesenheit von Tadel, sondern muss die Menschen wirklich wertschätzen, respektieren, damit sie sehen, welchen Anteil sie an dem gesamten Tun und Schaffen und dem Heilen haben, das wir am UKE jeden Tag vollbringen. Und damit kann man, glaube ich, schon mal viel erreichen. Und ich glaube auch, es gehört zu unserer modernen Gesellschaft, dass man zuhört und Menschen auch Kritik äußern lässt. Also niederschwellige Systeme, in denen jemand auch mal sagen kann, hier passt mir was nicht, da haben wir fast was falsch gemacht. Also das sogenannte Close Incident Reporting. Mhm. Hier haben wir fast was falsch gemacht. Gott sei Dank ging es gerade noch mal gut, weil ich aufgepasst habe. Da müssen wir aber einen Prozess ändern. Wenn man dann sagt, nee, sei mal ruhig, das hat schon immer geklappt, dann erstirbt wieder ein kleines Pflänzchen. Also muss man das im Gegenteil einfach wachsen lassen, zuhören und dann in solchen Optimierungszyklen immer weiter verbessern. Das muss man aushalten.
Das fand ich interessant in der Vorbereitung, dass natürlich in einer Organisation wie dem UKE der Fastfehler vielleicht noch entscheidender ist als der Fehler. Und man neigt natürlich dazu zu sagen, ja, Moment, ist ja gut gegangen. Also ein bisschen wie der Pilot, der sagt, ja, ich hätte fast eine Notlandung machen müssen, aber am Ende war es doch keine. Aber entscheidend ist, dass Leute auch zu diesen Fastfehlern, über die man ja auch so hinweggehen könnte, weil sie keine Fehler sind, dass das thematisiert wird.
Extrem wichtig. Extrem wichtig. Man hat ja so dieses Schweizer Käsemodell der Risikominimierung. Mhm. Wenn man sich vorstellt, man hat 5 Scheiben Schweizer Käse hintereinander und dann schießt man von links drauf und wenn halt 5 Löcher in der gleichen Flucht sind, dann hat man Pech gehabt und irgendwas geht durch. Das will man vermeiden. Wenn man jetzt einen Einschlag in der 5. Scheibe hat, dann ist es fast schief gegangen und dann muss man sich nochmal wirklich Gedanken machen, was ist da eigentlich vorher passiert, wo könnte ich die Scheiben noch so adjustieren, dass es erst gar nicht bis zur allerletzten Sicherheitsbarriere kommt oder eben noch schlimmer, es steht vielleicht einer hinter der 5. Scheibe und fängt den Ball auf, weil er gerade besonders gut aufgepasst hat oder sie, und darauf können wir uns nicht verlassen. Also muss man das System daran immer wieder optimieren. Und da gibt's dieses Konzept, dass man eben versuchen muss, aus dem Reaktiven rauszukommen, immer nur zu sagen, da haben wir jetzt fast wieder was falsch gemacht, wir müssen daran arbeiten, sondern wirklich zu einer positiven, präventiven Fehlerkultur zu kommen. Und das ist die einzige Möglichkeit, auch mal unerwartete Probleme schnell in den Griff zu kriegen.
Aber wie kriegen Sie das hin, dass Menschen sich klar bekennen zu, Achtung, Vorsicht, das war fast ein Fehler? Weil menschlich, rein menschlich ist es, dass man sagt, gut gegangen.
Also in der Führungstechnisch würde ich sagen, das lebt man in der Kultur vor und lässt sich eben gerne auch kritisieren. Also es gibt ja nichts Schlimmeres als, das kennen Sie sicherlich auch, allein an der Spitze und irgendwann hat man so das Gefühl, hat heute gar niemand irgendwie an mir rumgemeckert. Das kann ja nicht sein.
Der Tag kommt noch.
Ja, der kommt, genau. Und dann muss man sagen, gut, habe ich in der Kultur irgendwas falsch gemacht. Es muss ja eigentlich jeden Tag was geben, was Menschen auch an mir kritisieren. Und wenn man das vorlebt, ist es eine. Das andere ist rein technisch. Also wir haben ja, dadurch, dass wir seit 2009 voll durchdigitalisiert sind, die Möglichkeit, digital Systeme anzubieten, die komplett anonym sind. Also diese beinahe Fehler-Reportings, das kann man komplett anonym machen oder zumindest auch vertraulich, wenn man will. Man kann es aber auch persönlich machen. Das heißt, man hat jede Stufe des Selbstschutzes und damit könnte es auch, wenn in einem Team die Kultur vielleicht noch nicht so weit ist, jemand einfach dann anonym melden. Dann geht es in den Geschäftsbereich Qualitätsmanagement und wird dann bis zum Vorstand auch unter Umständen gespült, um zu sagen, okay, hier muss man einmal reingucken, da wäre fast eine falsche Infusion gegeben worden.
Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch gedacht, ja, was sind die großen Themen, die das UKI betreffen? Dann ist man schnell bei der demografischen Entwicklung, dazu sprechen wir gleich noch, man ist natürlich bei der Digitalisierung, Sie haben es ja gesagt, früh angefangen, also alles das, was man so elektronische Patientenakte so nennt, das gibt es bei UKI schon relativ lange, aber eben vor allen Dingen intern, jetzt ist die Frage, wie wird das vernetzt. Und dann haben Sie mich selber so ein bisschen durch die Antwort in den Fragebogen, eine Frage, in der es darum geht, wie wichtig ist Ihnen Geld, gesagt, ja, ich komme aus bescheidenen Verhältnissen. Vielleicht bringen wir das einmal kurz, was heißt bescheidene Verhältnisse? Also Vater, Mutter haben was gemacht, wie sind Sie aufgewachsen?
Als uneheliches Einzelkind in einem Hochhaus.
Oh, okay. So,
also ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man plötzlich irgendwie, ja, wenn der Vermieter sagt, irgendwie das Kind war schon wieder so laut, die Nachbarn haben sich beschwert, wir schmeißen euch als nächstes dann raus. Also deshalb kann ich das ganz gut nachempfinden und das hatte ich ja gesagt. Für mich ist Geld schon natürlich am Ende privat ein Thema von Unabhängigkeit, Freiheit. Aber ich kann mir nicht vorstellen, im Job zu arbeiten, wo es nur darum geht, Geld zu vermehren. Um noch mehr Geld zu haben. Für das UKE ist das ein bisschen anders.
Da ist das Thema. Kommen wir gleich zu. Nochmal erstmal selber, wenn man also aufwächst, die Wahrscheinlichkeit war gering war, wenn damals jemand ihrer Mutter gesagt hätte, und dein Sohn wird eines Tages Chef von 16.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter, und zwar nicht irgendwelche, sondern ein Großteil davon sind hochqualifizierte Ärzte, Professoren, Doktoren und so weiter. Eigentlich wäre lautes Lachen gewesen im Hochhaus.
Ja, eher unwahrscheinlich. Aber die Tatsache, dass man in dieser Situation aufwächst, heißt ja nicht, dass die Mutter nicht intelligent ist und nicht alles dafür gibt, dass man eine gewisse vertikale Mobilität lebt, nämlich zur Schule geht und dann auch einigermaßen brav zur Schule geht und zum Gymnasium und so weiter und dann seinen Weg hat. Und das ist ja in Deutschland, Gott sei Dank, immer noch möglich, dass man so einen Weg geht. Und davon habe ich maximal profitiert. Ich glaube, das war im Grunde die Lebensaufgabe meiner Mutter, unterstützt von der Großmutter. Und so bin ich jetzt hier gelandet.
Hat sich dadurch bei Ihnen auch ein besonderer Ehrgeiz entwickelt? Das erlebe ich in diesem Podcast immer wieder, dass ganz viele Menschen, also es sind eigentlich oft zwei Kategorien von Menschen hier. Die einen, so was man klassisch als Außenseiter bezeichnet, die sozusagen aus dieser Außenseitertum mit verschiedenen Fähigkeiten dann eine unglaubliche Karriere gemacht haben. Und die anderen, die so ein bisschen aus so eigentlich nach dem Motto nichts zu verlieren haben und dann kommen, aber daraus auch einen Ehrgeiz gezogen haben, der sich auch in der Hoffnung mündet, Markus Lanz hat das mal gesagt, wer einmal gemerkt hat, was existenzielle Armut bedeutet, der will da nie wieder hin. Trifft beides auf Sie zu oder nur eins oder gar nichts davon?
Also das Letztere trifft auf jeden Fall zu. Wenn man das einmal erlebt hat, wie abhängig man dann von allen möglichen Rahmenbedingungen ist, dann will man da nie wieder hin. Damit war für mich die Motivation, wo ich nicht bleiben will, immer klar. Und mit der Zeit dann auch eine Motivation natürlich, die positiv ist, dass man selbstbestimmt was Vernünftiges tun will. Also insofern ist das definitiv was sich massiv geprägt hat. Und in der Jugend war es so, dass mich das auch sicherlich eher ein bisschen aggressiv gegenüber reichen Menschen oder irgendwelchen demonstrativ reichen Menschen gemacht hat. Und das hat viele, viele Jahre gedauert. Also mein bester Jugendfreund, das ist eine gut situierte Familie. Es hat viele, viele Jahre gedauert, bis das in meinem Kopf irgendwie in eine, sagen wir mal, neutrale, emotionslose Schiene gewandert ist.
Wie ist es jetzt für Sie, selbst dazu zu gehören, selbst einer von diesen Leuten zu sein, die Sie früher nicht besonders gemocht haben?
Ich würde immer noch sagen, dass es keinen Grund gibt, es nach außen zu tragen. Jetzt ist es bei mir halt ein bisschen öffentlicher, aber am Ende geht es um die Sache und es geht darum, dass man jeden Tag Freude am Arbeiten hat. Also ich war ehrlich gesagt auch sehr, sehr glücklich als junger Arzt, Auszubildender, AIP damals mit irgendwie 800 Mark im Monat oder 1200 Mark im Monat und als Postdoc in meiner Forschungszeit in den USA mit sehr wenig Geld, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Wir waren super glücklich, unabhängig vom Geld und ich glaube, wir sind heute immer noch glücklich. Also es ist, hat aber auch keinen direkten Einfluss darauf.
Wie ist es? Das ist ja bei Ihrem Job so wie bei vielen anderen Jobs, wo die Stadt mit drin steckt. Sie mussten, bevor Sie den Vertrag unterschrieben haben, zustimmen, dass Ihr Gehalt öffentlich gemacht wird. Hat das irgendwas verändert? Weil vorher wussten die Leute im Zweifel nicht, was sie verdient haben.
Ja, es ist ja auch nicht in allen Bundesländern so.
Genau.
Das ist ja auch nochmal ein spezielles Thema.
Spezialität in Hamburg,
genau. Ehrlich gesagt, ab einem gewissen Punkt, ich habe das ja bei meinen Vorgängern erlebt, das fing schon vor 20 Jahren bei Jörg Debertin an, das stand halt immer in der Zeitung und irgendwann, und man sieht es bei den Führungskräften im Hafen, anderen öffentlichen Unternehmen und auch DAX-Unternehmen, und irgendwie muss man sich dann auch dazu stellen und sagen, gut, das ist dann halt ein Teil, also das darf einen nicht davon abhalten, den Job dann auch zu machen. Und klar, in diesem anderen Job als Chefarzt oder Ordinarius, wie man sagt, an einer Uniklinik, da ist man halt ein bisschen ja, weniger sichtbar, weniger exponiert und kann auch mal den Kopf wegziehen und sich trotzdem vor sein Team stellen. Das ist eine etwas komfortablere Position, aber das war eine bewusste Entscheidung zu dem jetzigen Schritt, zu sagen, gut, jetzt, ich habe eigentlich noch nie den komfortablen Weg gewählt.
Offensichtlich nicht. Kommen wir zum Thema Geld und UKE. Man kann, glaube ich, abhaken, ich habe neulich gesehen, es gab so ein neues Ranking der Universitätskliniken, da war das UKE Platz, habe ich das Platz 4 richtig in Erinnerung? Ja. Platz 4. Also da gibt es wenig zu meckern an dieser Hochleistungsmedizin, hochgeschätzt, viele bekannte Kollegen, einige auch schon in diesem Podcast. Aber umgekehrt finanziell, hat das UKE das Jahr 2024 mit einem Verlust von 60 Millionen?
Also wir hatten einen Plan, dass wir 60 Millionen Verlust machen dürfen und wir schließen mit etwas über 50, also okay. 10 Millionen besser fast als geplant.
Und für dieses Jahr aber 2025
sind wir noch am Kämpfen.
Ist zu befürchten, dass es sogar dreistellig werden könnte?
Nee, nicht mehr.
Okay.
Nein. Aber es ist tatsächlich eine deutschlandweite Krankenhausfinanzierungskrise.
Ja.
Und natürlich nochmal ganz besonders eine Krise für die Universitätsklinika, wo ja einige tatsächlich dreistellig Millionenbereich minus abgeschlossen haben, auch welche, die sehr prominent sind. Das UKE hatte über viele Jahre den Vorteil, dass man nach den ganzen Neubauten, dem Masterplan und einem auch wirklich prozessoptimierten Arbeiten im Team ein sehr stabiles ökonomisches Fundament hatte. Und die Pandemie hat viel durcheinander gebracht, das ist das eine. Das andere ist, der Neubau in Anführungszeichen des UKE, unser zentrales Gebäude, ist halt auch schon wieder 15 Jahre alt und 16 Jahre alt sogar. Und damit fängt alles an, auch wieder mehr Geld zu kosten. Braucht einfach mehr für diese ganze Infrastruktur. Dazu kommen komplett neue Felder, die in Deutschland nicht gut repräsentiert sind. Cybersecurity, das ist ein Riesenthema. Wie viel Geld geben Banken aus für ihre IT-Sicherheit? Wie viel haben Unikliniker oder andere Krankenhäuser in ihrem Budget für IT-Sicherheit? Wir haben ziemlich genau null im Budget dafür und müssen da gucken, dass wir irgendwo Geld dafür herkriegen. Denn wir können ja nicht einfach blank bleiben, sonst sind wir irgendwann vom Netz genommen. Also gibt es neue Herausforderungen und natürlich steht auch noch das Krankenhausstrukturreformvorhaben von Herrn Lauterbach, unserem bisherigen Gesundheitsminister, im Raum, das zumindest noch einige oder viele offene Punkte hat, die nicht durchgedacht und nicht geklärt sind, sodass man relativ mühsam nur planen kann. Aber Das Defizit aus der Krankenversorgung ist vergleichsweise gering.
Okay.
Das ist gar nicht der Punkt. Das Hauptdefizit entsteht ehrlich gesagt eher aus der Infrastruktur und auch, wenn man so will, wir haben uns ein bisschen zu Tode gesiegt. Also wir haben vor 20 Jahren hatten wir sehr, sehr wenig große Forschungsverbünde, bei denen wir maßgeblich federführend waren. Und heute haben wir sehr viele davon. Wir haben insgesamt über 4 ganz große Sonderforschungsbereiche, dann noch welche, die über Deutschland verteilt sind und vieles andere mehr. EU-Projekte ohne Ende. Und das kostet eigentlich alles auch ein bisschen Geld, Kofinanzierung. Und da hatten wir aus den Jahren vor der Pandemie genug Überschüsse aus allen möglichen Unternehmensprojekten, dass wir das mitfinanzieren konnten. Und das ist jetzt alles sehr, sehr auf Kante genäht. Und deshalb müssen wir jetzt konsolidieren, wie andere Unternehmen auch.
Ziel ist aber tatsächlich, die Jahre irgendwann wieder mit plus minus null abzuschließen?
Oder absolut.
So? Absolut, okay.
Absolut.
Ab wann ist das denkbar, wenn Sie sagen, Infrastruktur, da stehen jetzt, Investitionen gehen raus, aber da stehen jetzt Maßnahmen an, da muss Geld in die Hand genommen werden. Ab wann, glauben Sie, kann das UKE wieder schwarze Zahlen und eine schwarze Null schreiben?
Also es gibt ja eine ganz klare Regel, die für Krankenhäuser in jeder Form gilt. Das nennt man die duale Finanzierung, dass die laufenden Kosten über Krankenversicherungserlöse und die Infrastrukturkosten vom Träger bezahlt werden, also von den Ländern oder von den Städten. Und bei den Unikliniken gibt es dazu halt noch ein Budget zum Forschen und für die Lehre. Und wenn jetzt, ich sag's mal vorsichtig, alle Seiten ihren Verpflichtungen nachkommen.
Das sprechen Sie schön an. Ich kenne das ja. Hamburg schert da so ein bisschen aus. Auch da, Hamburg übernimmt nicht 100% der Investitionskosten, richtig?
Naja, das kommt immer drauf an, ob man sich darauf einigt, wie viel Investitionen jetzt zwingend notwendig sind. Man muss ja schon sagen, die Stadt hat uns sehr unterstützt in den letzten Jahren mit dem ersten Masterplan. Und jetzt haben wir auch 3 Gebäude, von denen 2 über die Stadt finanziert sind. Und eines wird gerade bezogen, ein 2. Forschungscampus. Und dann das neue Herz- und Gefäßzentrum wird nächstes Jahr dann im Februar wahrscheinlich bezogen. So. Und da sind wir auch sehr dankbar für. Aber es ist natürlich, die Zeit geht weiter und wir brauchen deutlich mehr. Und wir brauchen natürlich die Instandhaltung der alten Gebäude. Wir mussten an der Psychiatrie Fassadenteile abhängen. Wir müssen alle möglichen Sanierungen für viele Millionen durchführen, damit dort die Arbeitsbedingungen und die Bedingungen für die Patienten gut sind. Und für all das muss man halt in einer Demokratie immer wieder kämpfen, um einen Konsens, was muss jetzt gemacht werden
und aber
was
das muss ich, nicht gemacht werden. Das habe ich auch schon natürlich mit ihren Kollegen von Asklepios gesprochen, die dann auch sehr zurückhaltend sind. Aber eigentlich ist es klar, laut Gesetz muss der Staat, die Strukturen eines Krankenhauses finanzieren und aufrechterhalten, also die gesamte Infrastruktur. So, warum tut Hamburg das nicht? Also letztlich verstößt Hamburg, ich habe das Peter Tschentscher auch schon mal gefragt, hat sich auch drum rumgewunden. Aber letztendlich ist es nicht gesetzeskonform.
Ja, ich glaube, dass ich möchte jetzt nicht als Politiker reden, denn ich bin Vorstandsvorsitzender des UKE. Also die einfache Antwort ist ja, wir hätten gerne einfach eine vollauskömmliche Infrastrukturfinanzierung.
Genau.
Und wir wundern uns auch, warum es nicht stattfindet. Andererseits kenne ich auch die Nöte von Herrn Dressel und auch den Wunsch, dass man die Stadt möglichst entschuldet mit der Zeit, weil dann weniger Zinsausgaben anfallen und man dann irgendwann wieder mehr Spielräume hat. Und deshalb bleibt es halt am Ende ein Diskussionsprozess. Aber das gesagt, wenn dort die Bereitschaft besteht, uns auskömmlicher zu finanzieren, dann sind wir auf einem guten Weg und würden so eine 60, 50, 40, 30, 20, 10 Konsolidierung in den nächsten 5 bis 6 Jahren sicherlich hinkriegen. Okay. Da bin ich mir sehr sicher.
Das heißt dann um das Jahr 2030 wäre das UKE dann wieder in den...
Genau, dann wären wir wieder auf einer Null. Und das wäre dann auch so machbar, dass man nicht alles demontieren muss. Wir könnten natürlich mit radikalen Manövern versuchen, auch ad hoc mehr irgendwo rauszuholen noch. Aber das würde dann typischerweise bedeuten, dass man sagt, okay, wir canceln dann 2, 3 große Forschungsprojekte. Dann fallen wir im nationalen und internationalen Ranking wieder zurück. Und das sind so Brücken, die sind schnell eingerissen, aber ganz mühsam wieder aufgebaut. Das können wir nicht wirklich wollen.
Aber das Interessante ist ja für viele Leute da draußen, dass man sagt, okay, an der Krankenversorgung, das ist nicht das Problem und daran ließe sich auch gar nicht so viel sparen. Das sorgt nicht dafür. Also selbst wenn Sie an der Krankenversorgung großartig sparen würden, das würde kaum Effekte haben, sondern die Dinge liegen woanders.
Natürlich könnte man in der Krankenversorgung, wenn man Profit macht, Geld nutzen, um dann auch Infrastruktur zu finanzieren oder um Cybersecurity mit abzudecken oder um Forschungsprojekte auch quer zu finanzieren. Aber da muss man ehrlich sagen, wenn ich jetzt Vorstand einer großen Krankenversicherung wäre, würde ich mich fragen, warum ist das eigentlich so? Eigentlich sollen wir doch nur die Krankenversorgung bezahlen. Und da gibt es auch Regeln, wie man gerade aus diesen stationären Erlösen, den sogenannten DRGs, wie viel man davon verwenden darf, um laufende Instandhaltungskosten zu bezahlen. Und das ist nicht viel. Nicht? Also insofern ist es so, wir versuchen definitiv wieder in die Gewinnzone zu kommen, um etwas mehr Flexibilität zu haben. Aber der Grundgedanke muss sein, was bestellt wird, muss bezahlt werden. Wenn Hochleistungsmedizin in der Infrastruktur bestellt wird, muss die Infrastruktur bezahlt werden. Das gleiche gilt für die Lehre und für die Forschung.
Sie sind ja dann insgesamt in der komfortablen Situation. Also selbst wenn Sie jetzt einen großen Verlust machen, am Ende muss die Stadt eh ausgleichen, oder?
Ja, das kann man, wenn man jetzt aus, wie gesagt, ich habe einen Jugendfreund, der ist Unternehmer und der würde das wahrscheinlich auch so sagen. Aber ganz ehrlich, diese Situation ist nicht wirklich komfortabel, weil wir dann als Vorstand und unsere ganzen Finanzer und Finanzerinnen alle nur noch, das dreht sich alles ums Geld und die Auseinandersetzung zum Thema neue Projekte, Strategieerweiterung, Infrastrukturerweiterung, Neubauten, Prozessoptimierung, alles ist unter so einem gewissen Vorbehalt und alles wird noch zäher. Wir haben ja in Deutschland ohnehin das Thema, dass wir in manchen bürokratischen Prozessen offensichtlich nicht die schnellsten der Welt sind. Aber wenn man dann noch so ein Finanzierungsthema hat, dann arbeitet man sich wirklich sisyphusartig ab. Und das ist nicht schön. Also das hat auch keinerlei komfortablen Touch. Deshalb will ich da weg.
Das heißt auch so schnell wie möglich weg.
Ja.
Also das, damit man das einfach aus den Köpfen rauskommt. Das ist das eine große Problem. Das andere bin ich gespannt. Ich weiß nicht, wissen Sie das überhaupt? Wie viel dieser rund 16.000 Mitarbeiter und Mitarbeiter in den nächsten Jahren in Ruhestand gehen? Weil ich finde das immer interessant, die Zahl beim Abendblatt, da haben wir nicht ganz so viel, aber ein Hundertstel davon, also 160. Aber davon gehen tatsächlich in den nächsten 10 Jahren gut ein Drittel geht in den Ruhestand.
Dadurch, dass wir ja eine Stadt in der Stadt sind und wirklich von 18-Jährigen bis zu 68-Jährigen so ziemlich alles auf dem Campus haben, ist unser Durchschnittsalter relativ jung und es sind nicht so viele, die in Ruhestand gehen. Und es ist eben auch so, dass da der Job zum Teil in der Pflege oder auch in manchen unserer Tochtergesellschaften physisch durchaus sehr anstrengend ist, gehen natürlich auch viele in Altersteilzeit oder gehen auch früher in Ruhestand. Insofern haben wir jetzt keine Welle vor uns, wie jetzt im niedergelassenen Bereich, nicht Hausärzte oder so, man weiß, okay, da geht jetzt so und so viel, gehen jetzt demnächst in Ruhestand und dann haben wir ein Versorgungsthema. Das haben wir nicht. Und wir haben auch wirklich ganz viele Bewerbungen noch auf dem Tisch. Wir haben letztes Jahr auch in diesem kritischen Bereich Pflegekräfte, haben wir netto über 250 Pflegekräfte aufgebaut, die ja auch gegenfinanziert sind, das Pflegebudget, sodass das jetzt unser Ergebnis nicht verschlechtert. Mhm. Und so konnten wir 2 neue Stationen aufmachen und wir haben jetzt ganz wenig gesperrte Betten, noch ein paar auf Intensiv. Ansonsten sind wir wieder da echt super aufgestellt.
Das heißt, Sie haben auch genügend Bewerberinnen und Bewerber um diese Plätze, weil man immer sagen, oh, wir finden keine, stimmt das dann gar nicht, wir finden keine Pflegerinnen und Pfleger? Sie offensichtlich ja. Und was machen Sie anders als andere dann?
Also wir kümmern uns extrem um das Thema Mitarbeitenden, Zufriedenheit und auch bei dem Thema Onboarding von internationalen Pflegekräften um die Frage, einfach nur onboarden bringt ja nichts. Sie müssen ja da bleiben, müssen sie integrieren. Und wir haben ein sehr großes Programm, das heißt UKE Insight, wo wir wirklich vom Führungsverständnis bis zur Schuldnerberatung alles irgendwie drin haben mit Benefits und viele Punkte, egal wie man es dreht und wendet. Am Ende waren wir letztes Jahr da sehr erfolgreich. Das hat natürlich auch was mit der wunderbaren Stadt zu tun. Ich glaube persönlich, es hat auch was damit zu tun, dass wir eine der letzten demokratischen Inseln zu sein scheinen. Ja, natürlich, weil wenn man aus im Ausland kommt, ich habe selber eine ausländische Frau, ist es einfach ein Gefühl, in Hamburg anzukommen. Das ist eine Willkommenskultur, find ich. Und haben auch, das ist die Rückmeldung, die wir bekommen. Ich weiß noch, meine letzte Weihnachtsfeier in der neurologischen Klinik, da habe ich gedacht, ich bin wieder in den USA. Da die ersten 15 Menschen, denen ich Hallo gesagt habe an dem Abend, kamen aus 15 unterschiedlichen Ländern. Ich dachte, wow, super.
Das fand ich interessant. Andrea Nahles hat das neulich, ist auch schon ein bisschen her, in einem Vortrag in Hamburg gesagt, dass man sich klar machen müsste, dass Deutschland längst ein Einwanderungsland sei und dass das, was wir feiern, nämlich die Rekordzahl an sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in den vergangenen Jahren ausschließlich durch Zuwanderung gekommen sei. Und da hat sie noch gesagt, und wir reden nicht über Zuwanderung aus der EU, sondern wir reden über Zuwanderung außerhalb der EU. Ist das bei Ihnen auch so? Also wie groß ist der Anteil der Menschen, die aus dem Ausland, also nicht aus Baden-Württemberg, sondern aus dem richtigen Ausland ans UKE kommen in den vergangenen Jahren? Wie hat sich der entwickelt?
Der nimmt natürlich dramatisch zu und ganz klar, wir könnten unsere Aufgaben nicht mehr erfüllen, wenn wir all diese Menschen nicht hätten, wenn wir sie wegdenken würden. Also das ist eindeutig eine Entwicklung, die ja die USA hat es uns ja mal früher in einem positiven Sinne vorgemacht, von der wir sehr, sehr stark profitieren können. Und da ist Hamburg, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, wie das funktionieren kann. Deshalb, wir sind sehr stolz drauf. Die Frage, die wir noch nicht endgültig beantworten können, weil das Zeitintervall noch zu kurz ist, ist die Frage, wie sicher können wir sein, dass die 2, 3 und 4 und länger Jahre bleiben? Bis jetzt sieht es ganz gut aus, aber wir haben eben jetzt erst 2, 3 Jahre postpandemische Erfahrung. Wir werden sehen. Also mit europäischen Pflegekräften gab es vor der Pandemie die Erfahrung, dass die oft nach 1, 2 Jahren auch wieder zurückgehen, weil die dann hier ein super Training noch bekommen haben. Und irgendwie war es dann doch zu kalt und zu nass und irgendwie mit der Sprache nicht so einfach. Dann sind sie wieder zurück nach Spanien oder auch nach Osteuropa. Deshalb haben wir im Moment gerade den Eindruck, oft ist es doch so, dass aus Übersee, aus größeren Distanzen Menschen kommen, die dann hier doch ganz gut anlanden.
Können Sie sagen, wie viel Prozent der 16.000 Mitarbeiter nicht aus Deutschland kommen?
Da müsste ich im Moment lügen.
Okay. Liefern wir nach, kann man dann am Abend nachlegen. Genau. Ich glaube aber, das hat der Hermann Reichensporner hier mal gesagt. Oder war das allein in der Herzchirurgie, dass es bei den Ärzten 30-35% sind? Kann das sein?
Eben immer darauf an, wie man den Background einordnet. Genau. Also wie gesagt,
mit Migrationshintergrund.
So gesehen, ist meine Familie Migrationshintergrund zur Hälfte und meine Kinder sind halb eben. Genau. Aber das sind sehr stark assimilierte, nach 30 Jahren eingespielte Prozesse in Deutschland. Wie gesagt, wenn man das als Kriterium nimmt, dann glaube ich das sofort, dass wir 20-30% mit Migrationshintergrund auch haben. Ja.
Braucht man eigentlich in den nächsten Jahren diese 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder lässt sich da so viel über die Digitalisierung, über die KI vereinfachen, dass man sagt, okay, ein Teil bei diesem Konsolidierungsprozess wird auch sein, weil wir einfach bestimmte Stellen gar nicht mehr besetzen müssen, kann ich mir jetzt bei Ihnen eigentlich gar nicht vorstellen im UKE, weil das alles anders gemacht wird.
Also solange wir auf so einem Wachstumskurs sind, ich habe hier angefangen 2006, da waren wir glaube ich 6.800 Köpfe.
Wahnsinn.
Und jetzt 16.000. Wow. Und das gleiche gilt für Patientenzahlen und Umsatz. Solange wird man das wahrscheinlich gar nicht groß merken. Aber sagen wir mal so, es kommt sehr stark darauf an, was mein Ziel ist mit der Digitalisierung. Mhm. Wenn es mein Ziel ist, ganz klar Arbeitskräfte zu reduzieren, weil ich sie zum Beispiel nicht mehr finde am Arbeitsmarkt, dann kann ich das erreichen. Also man kann Dokumentationsassistenten haben, man kann bestimmte Abläufe automatisieren. Im Labor sowieso. Ja. Aber wenn ich sage, nee, wir sind doch Uniklinik und bei uns geht es um Weiterentwicklung, Innovation, Qualitätssteigerung, Sicherheit, dann benutze ich natürlich Digitalisierung und KI, um Algorithmen zu verbessern, um Assistenzsysteme zu schaffen und um Fehlervermeidung zu optimieren, all diese Dinge. Und wenn ich das dann weiterentwickle und selber an der vordersten Front Neues schaffe, dann wird es jetzt nicht primär die Arbeitskräfte reduzieren.
Kann aber tatsächlich nicht gerade die KI und die Digitalisierung Medizinern helfen bei der Diagnose? Wir hatten das neulich im Hamburger Abendblatt, da hat eine Hautärztin beschrieben, dass sie sozusagen dieses Hautscreening gar nicht mehr selber macht, sondern macht es 100-mal besser und vergleicht es. Das sind ja so Dinge, die die Arbeit erleichtern können, aber die Menschen am Ende letztlich auch die Entscheidung am Ende nicht abnimmt.
Genau, das sind die typischen Assistenzsysteme, gerade wenn es um Bildverarbeitung geht. Da sind wir uns ganz sicher, dass es bei Analyse von Röntgenbildern, Kernspintomographien, Hautveränderungen etc., dass das einfach die Sicherheit und die Geschwindigkeit erhöht und auch natürlich, ehrlich gesagt, die Attraktivität des Arbeitsplatzes. Denn da kann ich sehr viel zum Beispiel junge Eltern von zu Hause auch arbeiten mit Assistenzsystemen. Denn was ist so ein Assistenzsystem? Ist eigentlich nichts anderes als ein super erfahrener Oberarzt oder Oberärztin, die mir über die Schulter guckt und sagt, hey, guck mal, da das kleine Ding da, das hast du jetzt fast übersehen. Da musst du dran denken. Das macht das Assistenzsystem, kann man dann also auch zu Hause, kann man telemedizinisch nutzen. Da wird sich jede Menge tun, das glaube ich auch. Aber von wegen Arbeitskräfte verringern, wir haben ja letztes Jahr eine Firma gegründet, KI in der Medizin, IDM heißt die. Da bauen wir jetzt natürlich auch Personal auf, weil wir neue Produkte entwickeln in Richtung KI-Applikation in der klinischen Routine.
Sie haben gesagt, das Interesse der Pflegerinnen und Pfleger ist nach wie vor da. Sie konnten die Stellen gut besetzen. Nun hört man und liest immer, oh Gott, uns fehlen, werden so viele Ärztinnen und Ärzte fehlen durch den demografischen Wandel. Stimmt das gar nicht oder stimmt das nur für die Unimedizin nicht?
Also die Unimedizin hat da ein Privileg, weil wir nach wie vor eine gute Bewerberlage haben. Aber man merkt schon auch, es gibt einzelne Disziplinen, da ist es ein bisschen weniger gut. Zum Beispiel Disziplinen, bei denen man in der Ambulanz extrem viel Geld verdienen kann, ohne Nachtdienste zu machen, sagen wir mal so, ganz salopp. Die haben dann schon eher mal ein Problem. Aber es wird immer noch gesehen, dass man in der Uniklinik sehr viel lernen kann, sehr viel mitnehmen kann für später und eine Top-Ausbildung bekommt und Erfahrung sammelt. Werden wir ein Problem haben? Auch das kommt wieder darauf an, wie wir mit dem gesamten Thema Gesundheit in Deutschland umgehen. Wir haben ja relativ viele Ärztinnen und Ärzte pro Kopf Einwohner.
Viel mehr als Nachbarländer?
Viel mehr als Nachbarländer. Aber wir haben einen kleinen Haken, nämlich unsere Menschen, Bürgerinnen und Bürger, gehen 3 bis 4 Mal so oft zum Arzt im Vergleich zu den Nachbarländern.
Warum eigentlich?
Das heißt, erstmal Mathe haben wir pro Fall. Und das ist ja das, was die Arbeit macht. Haben wir eben überhaupt nicht so viele Ärztinnen und Ärzte. Und jetzt gibt es ja einen ersten Ansatz zu sagen, ein Primärarztsystem, dass man eben vielleicht mal anfängt dran zu arbeiten, an der Gesundheitskompetenz der Einzelnen und zu sagen, ihr müsst nicht jedes Mal mit 37,6 zum Arzt und ein bisschen husten. Das geht auch mit allen möglichen anderen Methoden. Und da kann vielleicht dann KI auch wieder helfen. Ich glaube, in Deutschland hat sich das über die Jahre entwickelt, als eine Interpretation von Wahlfreiheit. Da kann man eben relativ schnell zu verschiedensten Ärzten gehen, um sich dann doch mal mehrere Voten zu holen. Zweite Meinung ist sicher immer gut, aber ob es eine dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte sein muss, ich glaube gar nicht, dass Patientinnen und Patienten dann so geholfen ist.
Und dann ist halt die große Frage, die jetzt ja im Raum steht, dass man sagt, also man geht zu seinem Hausarzt und der Hausarzt entscheidet, hier gehst du jetzt mal zu einem Facharzt, aber deswegen musst du nicht. Oder wir warten nochmal zu. Man erlebt das ganz oft bei orthopädischen Geschichten, wo du denkst, ja, dann ist es nach 3, 4 Wochen vielleicht weg. Aber zwischendurch waren schon 2 MRT und irgendwie 3 Arztbesuche.
Ja, und das ist wirklich etwas, an dem wir arbeiten müssen. Das ist natürlich politisch nicht sehr attraktiv. Mhm. Also wenn man das kurz vor der Wahl aufbringt, das Thema, wird dann wahrscheinlich nicht wiedergewählt. Aber vielleicht haben wir am Anfang der Legislaturperiode denn jetzt eine Möglichkeit zu sagen, wir müssen da ran. Wir müssen uns ein bisschen an den Benchmark-Zahlen orientieren, ob Dänemark oder Holland oder andere. Wie oft geht man denn durchschnittlich zum Arzt und was ist es? Denn wir haben ja auch keine längere Lebenserwartung. Also es ist ja nicht so, dass wir jetzt deshalb länger leben.
Im Gegenteil, das war das Thema von Karl Lauterbach, der gesagt hat, eigentlich haben wir für das System, was wir haben, eine zu schlechte Lebenserwartung in Deutschland.
Ja, auf jeden Fall haben wir keine. Also wir können nicht beweisen, dass unser Ansatz Leben verlängert.
Verrückt. Wir haben gesagt, Karl Lauterbach geht, neue Gesundheitsministerin kommt. Hilft das, wenn das immer ständig so wechselt oder wäre da auch mal ein bisschen mehr Konstanz ganz gut? Man hat das Gefühl, irgendwie die Gesundheitsminister, das sind immer die bei jeder neuen Regierung kommt ein neuer Gesundheitsminister.
Ja, das ist eben diese sehr verzwickte Gemengelage. Es gibt super viele Lobbygruppen und es gibt eben nicht einen einfachen Markt mit einer Marktwirtschaft, sondern es ist ein Geschäft mit der Angst und Menschen haben ganz schnell ganz viel Angst. Es ist auch ein sehr hohes Gut. Deshalb ist es halt, hat ein sehr hohes Scheiterrisiko. Und ja, Herr Lauterbach ist es in einer relativ brutalen Art und Weise angegangen, hat sich aber auch intensiv beraten lassen. Ich habe zwischendurch manchmal gedacht, vielleicht sollte man ihn es dann auch ausbaden lassen, auf gut Deutsch gesagt, weitermachen lassen. Dass das nicht perfekt ist und dass man ganz viel dran ändern muss, ist klar, es ist ein lernendes System. Das waren die Einführung der DRGs, also dieses Fallpauschalensystems auch. Es hat halt am Anfang mal ein paar sehr wichtige Punkte aufgegriffen. Und das eine ist, ich finde gar nicht den Gedanken zu sagen, es gibt zu viele Krankenhäuser, das kann man zwar sagen, aber das ist mehr beschreibend. Aber was ich sehr, sehr wichtig fand, war diese Idee zu sagen, wir brauchen wieder mehr Versorgungskompetenz nahe an der Häuslichkeit. Mhm. Dass Menschen nicht irgendwie von der Uniklinik oder vom Maximalversorger direkt nach Hause müssen und dann der Übergang überhaupt nicht hinhaut, sondern diese sogenannten Level 1 E-Kliniken, die angedacht waren, außerhalb dieses harten Fallpauschalensystems, eher wie so größere medizinische Versorgungszentren, an der Schnittstelle ambulant zu stationär. Das machen andere Länder auch und es funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Es ist dieses Polikliniken-Modell eigentlich im Modern?
Ja, so ein bisschen das Polikliniken- oder medizinische Versorgungszentrum, aber mit Betten. Also so, dass man eben sagt, ja, da kann dann auch mal jemand noch 3 Tage Antibiotika kriegen und dann von da direkt nach Hause gehen und dann auch am nächsten Tag gerne nochmal genau dahin kommen und gucken, ob es gut geht. Diese Mechanismen haben wir nicht. Da geht man durch x Hände. Man geht entweder direkt von einem Maximalversorger nach Hause, dann klappt es nicht. Oder man kriegt zwischendurch keinen Pflegeplatz, Kurzzeitpflege, irgendwas, was man bräuchte. Oder der Hausarzt hat dann vielleicht noch nicht mal den Brief, den endgültigen, und weiß gar nicht, was er jetzt machen soll, wenn dann der Patient einen Tag später anruft, sagt, mir geht's noch gar nicht gut. Auf der anderen Seite sind die Maximalversorger angehalten, die Menschen relativ schnell zu verlegen. Also da haben wir eine Lücke. Und das hat die Reform schon aufgegriffen. Mhm. Das ist aber so ein bisschen in den Hintergrund geraten, weil sich alle nur drum, auf gut Deutsch gesagt, gekloppt haben, was da oben an der Spitze ist. Ja, Level 3, Maximalversorger, Spezialkliniken, Universitätskliniken. Da ging eigentlich irgendwie gefühlt 80% der Energie rein.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es schwierig wird, die klassischen Hausarztpraxen zu besetzen. Kassensitze. Rund um das UKE hat man den Eindruck, verbessern Sie mich da, dass da relativ viele Fachärzte, Ärzte sich ansiedeln? Oder sind das Kassensitze, die Sie selber gekauft haben, bewusst selber gekauft haben, um da so eine Art medizinisches Versorgungszentrum zu schaffen?
Also um das UKE herum sind ganz viele, die völlig unabhängig von uns sind. Und wir haben selber tatsächlich eine relativ große Anzahl von Kassensitzen über die letzten 20 Jahre gekauft, weil uns schon immer klar war, wir müssen es schaffen, eine sektorenübergreifende Versorgung anzubieten. Mhm. Und das ist unser medizinisches Versorgungszentrum. Das hat eben viele unterschiedliche Disziplinen. Ich habe das auch wirklich in der 1-zu-1-Perspektive in der Neurologie damals hier kennengelernt und dann auch genossen. Haben wir einen Sitz gehabt, wo wir dann gesagt haben, da wird spezialisiert Parkinson behandelt. Und so machen das die anderen Disziplinen auch. Oft ein hoher Spezialisierungsgrad. Und was die Interaktion mit den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen angeht, eine Zweibahnstraße, werden vorgestellt, kriegen eine zweite Meinung oder eine Mitbeurteilung, gehen dann aber wieder in die Obhut der.
Aber die Ärzte, die da sind, das sind dann Angestellte des UKE?
Die sind tatsächlich angestellt im medizinischen Versorgungszentrum, das ist eine GmbH. Nach einer Gesetzesnovelle vor, ich glaube, 10 Jahren etwa, ist es eben möglich, dass man sowohl da angestellt ist, als auch in der Uniklinik angestellt ist. Okay. Was wiederum die Attraktivität für die Niedergelassenen dort im MVZ erhöht, weil die gerne ja noch einen Fuß irgendwie in der Uniklinik haben.
Nachteil für die Menschen ist dann im Zweifel, dass man vielleicht ein bisschen länger fahren muss, weil sozusagen der Arzt dann nicht mehr um die Ecke ist, aber er ist immer noch in der Stadt. Und das muss man, glaube ich, auch mal sagen. Also bevor man in Hamburg anfängt zu jammern mit der medizinischen Betreuung, gibt es überhaupt eine Region, die derart, München vielleicht noch?
Klar, die Metropolregion München, Berlin, Hamburg sind natürlich extrem dicht. Das ist gleichzeitig Segen und Fluch. Also der Segen ist klar, aber der Fluch ist, wir versorgen natürlich nicht nur knapp 2 Millionen Menschen, sondern eher 4,5 Einzugsgebiet. Und wir kriegen nach den ursprünglichen Regeln der Verteilung von Bundesgeldern halt nur Geld für die Einwohnerzahl. Mhm. Das potenziert unser Infrastrukturfinanzierungsproblem. Das ist aber auch hier in der Politik sehr bewusst und bekannt und da wird drum gekämpft. Da kann man sich aber vorstellen, wie wir in Deutschland als einer der 3 Stadtstaaten oder so irgendwie, da haben wir keine Lobby, ne?
Die meisten. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, die Argumentation, wenn dann die Stadt Hamburg sagt, nein, wir zahlen jetzt hier nicht 100% der Ausgaben für Infrastruktur, weil diese Infrastruktur wird im Zweifel zu 30% von Nicht-Hamburgern genutzt.
Genau, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Und dann sagen die, ja, aber ihr schickt ja die Patienten alle zu uns zur Reha. Stimmt, Hamburg hat jetzt nicht so wahnsinnig viele Reha-Betten, aber wir haben das, und die Behörden haben das auch mehrfach kalkuliert, am Ende versorgen wir deutlich mehr Menschen hier in der Metropolregion. Das machen wir auch gerne. Mhm. Also es ist ja durchaus ein vernünftiges Konzept.
Genau.
Man muss sich nur mal drüber einigen, wer dann die Rechnung zahlt.
Wer es bezahlt. Wir müssen, die Zeit mit Ihnen verrennt irre schnell. Wir müssen nochmal zukommen zu Ihrem Arbeitsalltag. Ich fand es erstaunlich, dass Sie geschrieben man stellt sich ja vor, dass Sie eigentlich da so sitzen in so einem Raum und eigentlich immer nur Leute empfangen, die dann Ihnen irgendwie reportieren. Sie sagen, Sie sind nur 20% des Tages am Schreibtisch. Wo sind Sie die anderen 80%?
Also wenn Sie den Schreibtisch an alle möglichen Tische transportieren, die irgendwo stehen, dann ist es natürlich mehr, denn ich habe natürlich sehr viele Meetings. Aber das ist dann nicht so dieses, ich sitze in meinem Büro und denke nach und dirigiere, sondern das sind Meetings irgendwo mitten im Krankenhaus bei uns. Das sind Meetings in anderen Krankenhäusern. Das sind Meetings im Rathaus, in der Gesundheitsbehörde, in der Wissenschaftsbehörde. Oder eben, ich schaue mir den OP an, wie es da läuft. Ich gehe auf die Intensivstation, ich schaue uns die neuen Monitoringstationen an. Ich gehe auf Normalstation, schaue da, gehe in die Ambulanzen, gehe in die Tochterfirmen, schaue es, wie es in der Werkstatt läuft. Also ich versuche schon auch präsent zu sein, alleine, weil ich der Meinung bin, dass die Menschen, das hatten wir ja vorhin angesprochen, wenn die sehen, dass man sie mal fragt, wie geht's dir? Was machst du gerade? Wo klemmt's? Das ist eine andere Art, miteinander umzugehen. Und ich halte das für extrem wichtig. So haben wir zum Beispiel relativ schnell nach meinem Anfang, nachdem ein, zwei, sogar dreimal am Ende Übergriffe in der Notaufnahme waren, wir relativ ad hoc beschlossen, da wird jetzt Panzerglas hingebaut, das wird jetzt zugemacht. Dann gab es noch kurze Widerstände, von wegen, das ist halt dann abstoßend, aber es ist ehrlich gesagt so gut gelöst, dass es nicht abstoßend ist und die sind jetzt wirklich happy, dass sie geschützt arbeiten können. Sowas hätte ich ja gar nicht mitgekriegt, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und sage, oh, wir haben ein Defizit. Nee, jetzt nochmal eine 250.000 für Panzerglas, kommt nicht in Frage.
Kommt nicht in Frage. Könnte man jetzt auch lange sprechen über Übergriffe in Notfallambulanzen, wie sich das entwickelt hat, auch insgesamt. Ist insgesamt die Lage, hat sich das ein bisschen beruhigt? Es gibt immer wieder, wir haben immer wieder auch im Abendblatt darüber berichtet, dass so viele Menschen in die Notaufnahme gehen, die eigentlich gar nicht in die Notaufnahme gehen müssen. Funktioniert das jetzt besser, wo man die dann sozusagen zu Fachärzten, niedergelassenen Ärzten dann irgendwie weiterleitet, oder ist es immer noch ein Problem?
Nee, ist immer noch ein Problem.
Okay.
Es ist immer noch ein Problem. Also das werden wir können es partiell in Hamburg dadurch verbessern, dass wir die Notdienstzuweisungen digital kontrollieren und alles transparenter machen. Aber wir müssen andere Lösungen finden, dass eben Menschen nicht unnötig in die großen Notaufnahmen gehen. Also jeder oder jede, die bei uns in der Notaufnahme mal ist, zu Gast, wird sehen, da gibt's Zeiten, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da stehen die Betten in Zweierreihen auf dem Gang und das Personal ist massiv gefordert und macht einen großartigen Job.
Wird es schwer, dafür Menschen zu finden, weil jeder weiß, okay, das ist mit das Härteste gerade.
Aber das ist auch eine ganz coole Atmosphäre. Also tatsächlich hatten wir letztes Jahr eine Phase, da haben wir eine Warteliste gehabt für Pflegekräfte, die gerne in der Notaufnahme arbeiten wollten. Ja, das ist schon auch was Tolles und das ist auch was sehr, sehr Belohnendes, wenn es dann funktioniert, aber Stresslevel ist enorm hoch.
Zum Schluss müssen wir über etwas sprechen, ich vergleiche es immer gern, den Journalismus, die Verlage mit Krankenhäusern, weil da gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt die einen im Journalismus wie im Krankenhaus, die einen, das sind die Kaufleute. Und da gibt es auf der anderen Seite die Journalisten und bei Ihnen die Ärzte und dann gibt es noch die Chefärzte und die Chefredakteure und so. Und ich kenne das ja aus langer Erfahrung mit Diskussionen, wenn man mit Kaufleuten zusammensitzt und zwischendurch, ich habe das einmal erlebt in einem Krankenhaus, nicht bei Ihnen, sondern in einem Krankenhaus, eine Diskussion zwischen einem Chefarzt und einem Geschäftsführer und dann hat irgendwann der Chefarzt immer aufgestanden und gesagt, wissen Sie, wenn Sie alles besser wissen, hier ist es mein OP-Termin, mein OP-Plan für heute. Viel Freude. So, Frage, wie schwierig ist das, mit Chefärzten zusammenzuarbeiten? Sie haben es gerade gesagt, Sie kennen es ja, Sie kennen sich ja früher von selber. Wie unbequem ist das und wie schwierig ist das? Ist sicherlich schwieriger als in anderen Bereichen.
Also wir sind eine Expertinnenorganisation und ich glaube, man wäre töricht, wenn man das nicht positiv nutzen würde. Also es klassische Beispiele, ich bin zum Beispiel jetzt nun kein Operateur, sondern Neurologe ursprünglich. Wir hatten ein Thema, wie kriegen wir die OP-Kapazitäten hochgedreht in den bestehenden Räumlichkeiten im Hinblick auf alle möglichen Rahmenbedingungen. Kann ich natürlich sagen, ich setze mich mit den Kaufleuten zusammen, wir machen einen Plan, wir holen uns noch einen Berater rein und diktieren das dann runter und sagen so.
Genau.
Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Taskforce gegründet, die geleitet wurde von Operateuren und Anästhesisten und einem großen Team. Und die hatten dann, letztlich haben die 6 Monate gearbeitet und haben untereinander Ideen entwickelt und Kompromisse gefunden. Klar, dann immer wirkt man mal ein oder man spricht mal rück, was geht und was nicht geht. Aber am Ende haben die eine super Lösung hingekriegt. Und es ist eben mit ganz hoher Akzeptanz verbunden, weil die sagen, die Kompromisse, die die jetzt eingegangen sind untereinander, wenn ich die irgendwie Anführungszeichen verordnet hätte, das hätte kein Mensch akzeptiert. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass man eben in diesem speziellen Job Chefarzt über eine Expertenqualifikation immer weiter die Leiter hochklettert. Und dieses etwas am Ende, dass man wirklich eine enorm hohe Fachqualifikation hat, das bleibt ja auch. Und dann gibt's halt die einen oder anderen, die haben mehr Führungstalent, mehr kaufmännische Begabung. Und das muss man zu lesen wissen und idealerweise nutzen. Denn das wäre völlig überzogen, wenn ich mir einbilden würde, ich wüsste das alles besser.
Mit einem Chefarzt haben Sie Probleme vor Gericht gerade. Da muss man nochmal erklären, worin liegen die Probleme. Die Probleme liegen, glaube ich, nicht jetzt an fachlichen Geschichten, sondern es lag am Ende daran, dass es atmosphärisch problematisch wurde.
Ja, ich glaube, es geht deutlich tiefer. Es ist ja auch wirklich minutiös aufgearbeitet worden, auch von neutralen Stellen. Muss einfach sagen, Medizin im Extrembereich an der Uniklinik, die geht nur als ein Teamwork. Mhm. Die kann man nicht alleine machen, die kann auch nicht irgendwie ein Team ohne Kopf machen. Aber am Ende reden wir hier nicht über irgendwie kleine, sagen wir, leitende Personen, die 5, 6 Leute unter sich haben, sondern wir reden über Top-Führungskräfte, die wiederum Expertinnen, Experten, hochqualifizierte Teams hinter sich haben müssen. Und in dieser Klinik war es ja so, dass diese Klinik auch schon vorher top war im gesamten deutschen Norden. So, und am Ende hat es halt einfach nicht funktioniert, dass sich dieses Team und diese Führungsperson über eine vernünftige Strategie einigen konnten. Ohne, da kann man jetzt viel Vorwürfe machen. Als Vorstand hat man natürlich irgendwann die Verantwortung zu sagen, wie sollen das weitergehen? Mhm. Wie sollen Patienten da sicher behandelt werden, wenn man die in Extremsituationen versorgen muss? Und da muss man dann sagen, in der Konstellation funktioniert es halt leider nicht.
Was machen Sie eigentlich? Es gab mal diesen Fall, dass ein Chefarzt hatte einen Oberarzt und der war furchtbar, einfach furchtbar im menschlichen Miteinander. Es war aber der beste Operateur, den er je in seinem Leben gesehen hat. Was macht man da? Muss man auch trotzdem sagen, und wenn der noch der beste Operateur ist, so einen Menschen, der vielleicht menschenverachtend ist, der mit Patienten irgendwie schwierig umgeht, der auch mit Mitarbeiter und Mitarbeiter, dann nützt nichts, und wenn er noch so gut operieren kann?
Also es gibt da noch 2 Dimensionen. Das eine ist, so bin ich auch sozialisiert worden in meiner ersten Ausbildung, gute Leute sind halt schwierig. So nach dem Motto, wenn ich mich normal benehme, bin ich offensichtlich nicht gut. Ja. Das halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht, denn ich habe in den USA erlebt, da war jemand, mein damaliger Chef, der war deutlich bekannter international, deutlich besser als alles, was ich in Deutschland gesehen habe. Und der war überhaupt nicht respektlos, der hat seine Leute überhaupt nicht schlecht behandelt, sondern im Gegenteil, der konnte aus allen wirklich das Beste rausholen, das war eine Gabe. Mhm. Das heißt, diese Verkopplung von gute Leute sind schwierig, die halte ich für altmodisch. Dann kommt es aber schwierig, natürlich gibt es kernige Charaktere. Gar keine Frage. Und ich glaube, auch eine Gesellschaft muss das aushalten, kann sogar davon profitieren. Die Frage ist nur, wann kippt kernig und mal auf den Tisch hauen, basta und so weiter, Schnellentscheider, wann kippt es in nicht mehr wertschätzend oder sogar fies, beleidigend. Und dann ist für mich eine Grenze erreicht, das ist dann letztlich das Thema Machtmissbrauch in Führungspersonen und das gehört einfach nicht mehr in unsere Welt. Jeder ist ersetzbar.
Krass. Das war ein schönes Schlusswort. Wenn man guckt, wie das früher war, ich weiß noch, als ich in meiner Zivildienstzeit im Krankenhaus gearbeitet habe, da wäre niemand auf die Idee gekommen, einen Chefarzt auch nur eine Millisekunde zu kritisieren. Da muss man sagen, da war das Krankenhaus letztendlich strukturiert wie die Bundeswehr, oder?
Schlimmer. Ja, genau. Und bei uns gab es, glaube ich, sogar Phasen, wo man dann immer 2 junge Assistenten auf ein Projekt gesetzt hat und geguckt hat, wer schneller fertig ist und der andere ist rausgeflogen. Das sind Sachen, die sind ja auch nicht wirklich produktiv.
Und das Interessante fand ich immer, dass die Ärzte das alles haben mit sich machen lassen, dass sie sich so auch gefeiert haben. Ich sehe noch, wie der Oberarzt, der Stationsarzt nach irgendwie gefühlt 40 Stunden Arbeit zu dem Patienten sagt, sie müssen jetzt wirklich mal so viel Stress. sie müssen mal wirklich ruhig, und die sich selber auch körperlich derart ausgebeutet haben und so. Die Tendenz besteht aber bei Ärzten bis heute, ist mein Eindruck, oder täuscht der Eindruck?
Nein, die Tendenz besteht bis heute, weil die, glaub, die allermeisten Überzeugungstäter sind. Mhm. Und es ist halt auch eine Frage des Könnens im eigentlichen klassischen Sinn, die ärztliche Kunst. Das heißt, wenn ich mehr Arbeit, mehr Erfahrung sammel, mehr Operationen durchführe, mehr Patienten sehe, dann lerne ich mehr und werde auch schneller besser. Aber wir haben auch Situationen, wo man einfach sieht, ab einem gewissen Stundensatz, also ab einer gewissen Menge Stunden, die man weggearbeitet hat, ab einer gewissen Müdigkeit, ist es halt einfach nicht mehr gut. Und dann brennen die Leute aus mit Mitte 40 oder 50 und dann ist auch niemandem gedient. Da hat sich die Gesellschaft natürlich auch einfach gewandelt. Es ist trotzdem immer wieder innerste Führungsaufgabe, sein Team so zu führen, dass man sagt, einerseits müsst ihr wirklich auch viel arbeiten und lernen, denn sonst werdet ihr nicht gut und wir sind Unimedizin, wir wollen gut sein. Und auf der anderen Seite zu sagen, weil, aber jetzt,
was ich, jetzt gehen wir nach Hause.
Zum Beispiel junge Kinder zu Hause und so, und die sagen, ja, es bringt ja nichts, wenn man dann nachher erfolgreicher Facharzt und zweimal geschieden ist.
Genau.
Ja, so, da gibt's halt schon eine andere Sicht. Manche Personaler sind da total spaßbefreit. Die sagen einfach, die ganzen romantischen Überlegungen kannst du vergessen. Wir haben ja den Arbeitnehmermarkt und früher hatten wir einen Arbeitgebermarkt. Ich halte es für etwas kurz gegriffen, aber es ist natürlich auch tatsächlich so, dass wir heute in vielen Kliniken, wenn man jetzt nicht mitten Metropolregion guckt, nicht Uniklinik, dann haben wir schon einen massiven Ärztemangel.
Klar.
Und da können sich die Leute aussuchen.
Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.